Heute zu Gast der vielleicht erfolgreichste deutsche Digitalgründer aller Zeiten, Shopify-Gründer Tobias Lüdke.
Die Idee ist, dass wir denken, dass Händler viel wichtiger sind, selbst den Kunden viel wichtiger sind, als dass jetzt die Originalideen vom Internet hergebracht haben. Die Händler sind die, die die Produkte erfinden. Die Händler sind die, die Produkte in verschiedenen Arten und Weisen zusammentun. Amazon agiert halt wirklich nur auf dem Produkt. Das heißt, es ist egal, wer Händler hinter dem Produkt ist oder der Macher des Produkts. Die zeigen dir halt, was auch immer der normalerweise der niedrigste Preis ist von der Kategorie, was normalerweise dann von ihnen selber gemacht wird. Das ist ein anderer Ansatz zum gleichen Thema. Für die Produkte, die man wirklich braucht, ist wahrscheinlich Amazons Ansatz besser. Aber die Sachen, die man richtig haben will, die sind oft viel mehr von dem Händler unterstützt. Das sind die Kleinhändler, der Mittelstand und so weiter.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich habe jetzt bald 300 OMR-Podcasts gemacht und da waren einige dabei, wo ich nachher total happy war, dass es geklappt hat und dass die Aufnahme funktioniert hat, das Gespräch gut war. Und dennoch ist der jetzt gleich kommt, vielleicht der herausragendste oder einer, der, wo ich mit am meisten erleichtert war, dass es endlich geklappt hat. Wir haben da länger daran gearbeitet, diesen Podcast zu realisieren, weil es eine Story ist, die natürlich hier zu OMR passt, die hier rein muss. Wir suchen ja zweimal die Woche nach unglaublichen Geschichten, die man vielleicht noch nicht so häufig gehört hat. Und genau so eine ist das, obwohl es ja auch verrückt ist zu sagen, dass man die Shopify-Geschichte noch nicht so häufig gehört hat. Denn die Firma ist irgendwie eine der relevantesten Digitalfirmen der Welt, wird häufig mit Amazon schon verglichen, ist über 100 Milliarden wert. Aber der Gründer ist halt ein Typ aus Koblenz, der dort irgendwie die Schule nach der 10. Klasse aufgehört hat und dann eine Ausbildung gemacht hat in Koblenz bei Siemens, erzählt er auch gleich alles, und nach Kanada gegangen ist und jetzt ist er irgendwie auf dem Papier irgendwie ungefähr 7 Milliarden Euro wert, also seine Anteile an Shopify. Selbst sein Schwiegervater ist Milliardär geworden, der ihm ein Darlehen gegeben hat, als er die Firma gegründet hat. Das ist einfach alles so verrückt. Und dann erzählt er auch so ein bisschen im Podcast, wie er jetzt mit Mark Zuckerberg und Elon Musk und so zu tun hat, wie er mit ihnen arbeitet, gemeinsame Projekte entwickelt. Das hört man ganz selten und noch seltener halt auf Deutsch. Um es mal eigentlich allen klarzumachen, die Relevanz oder der wirtschaftliche Erfolg von der Firma und von Tobias Lüdke ist in Deutschland, das gibt's so nicht. Das gibt's vielleicht noch bei den SAP-Gründern und ansonsten halt nirgendwo. Das ist halt 100 Milliarden plus. Das ist, normalerweise haben wir, wenn wir Glück haben, mal jemanden hier, der zu Gast ist, der hat dann 3-4 Milliarden Firma. Also das haben wir auch selten. Da gibt's ja auch ganz wenig davon. Aber das ist jetzt über 100. Das ist halt Weltliga. Ja, und da habe ich mich natürlich gefreut, dass es geklappt hat und ist nochmal ein Milestone für uns. Jetzt will ich nicht zu viel Spannung aufbauen. Ich glaube, die meisten von euch werden ja doch wissen, was Shopify macht und dass man da sich sehr schnell und für alle Größen vernünftige Shops bauen kann, wenn man das braucht. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Tobias Lüdke von Shopify. Was? Hi, Tobias Lüdke.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier dabei hast. Oh, wie sagt man? Thank you for having me on. Das ist so ein Standardding, was man sagt. Ich muss das ist ein Problem. Mein Gehirn füttert mich die ganzen englischen Antworten und die muss ich dann im Kopf übersetzen und manchmal hört sich das komplett falsch an. Also entschuldige bitte für mich.
Sehr gut nachvollziehbar, sehr gut nachvollziehbar. Du bist jetzt auch schon eine Weile, ungefähr dein halbes Leben in Kanada, ne?
Ja, genau. Ich bin 18 Jahre hier. Ich bin fast 40. Also das heißt, ich habe die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens in Kanada verbracht.
Und aus Deutschland bist du aus, man liest immer Koblenz. Ist das wirklich Kern Koblenz?
Ja, genau. Ich bin Koblenz in der Innenstadt aufgewachsen und habe ein bisschen woanders gelebt, wegen meiner Ausbildungszeit, ein bisschen in Nürnberg. Aber außerhalb davon bin ich in Koblenz aufgewachsen, bin Schengelkind.
Okay. Und man denkt ja immer jetzt hier irgendwie, waren die deutschen Hochschulen dann doch gut genug, dass jemand wie du da rauskommen konnte. Aber die Wahrheit ist, du hast deine wichtigsten Ausbildungsjahre bei Siemens gemacht, habe ich gesehen.
Ja, richtig. Genau, in der Ausbildung. Das war die Schulzeit war relativ. Ich bin so eins von den Kindern, für die Schule nicht wirklich richtige Umgebung war. Ich bin in den 90ern ein Teenager gewesen und habe einen Computer gehabt und der war viel, 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 viel interessanter als die 6-7 Stunden, die man da am Tag in der Schule verbracht hat. Und habe hauptsächlich nach meiner eigenen Ausbildung gesorgt in der Zeit.
Im Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone, den ich hier so gerne und häufig erwähne, Da ging es im Monat Juni vor allen Dingen um Startup-Persönlichkeiten, Startup-Geschichten. Deswegen waren zu Gast bei Christoph Bursek zum Beispiel der Andy Buchschlögel, Gründer von Bits and Pretzels an diesem großen Startup-Festival in München, der Hendrik Gottschalk von GetBev, einer Lösung im Bereich Augmented Reality, und zu guter Letzt der Christian Bützer, mein langjähriger Partner, Kollege, OMR-Buddy Christian Bützer, der im Silicon Valley lebt, dort für uns einen eigenen Podcast macht und sozusagen Startup-Geschichten direkt von aus erster Hand aus dem Silicon Valley erzählt hat. Insofern, interessante Folgen, hört rein, abonniert den Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone. Bekanntlich kann man nirgendwo so gut auf Podcasts hinweisen wie in anderen Podcasts, deswegen noch der kurze Hinweis auf das Facebook Update, ein Podcast von Facebook über das gesamte Facebook-Ökosystem. Der Podcast oder der Channel zu dem Podcast teilt sich in zwei Teile. Einmal das Format der Facebook Marketing Talk. Dabei interviewt der Jin Choi, so heißt der Director Handel, Medien, Tech, Telco, Energie für den deutschsprachigen Raum. Also der Jin Choi spricht mit spannenden Persönlichkeiten aus eben dem gesamten Facebook-Ökosystem. Und das zweite Format heißt die Facebook-Marketing-Experten. Dort sprechen Mitarbeiter von Facebook in Deutschland sehr praxisnah, sehr tief über Neuigkeiten und neue Tipps und Tricks auf der Plattform selber. Beides gibt's am Ende im Channel, das Facebook-Update, also Channel im Sinne von Podcast-Channel. Dort am besten mal reinhören. Spannende Leute zu Gast beim Jin Choi, zuletzt der Thea Töpfer, demnächst die Julia Bösch von Outfittery. Alle Infos unter fb.me/Facebook-Marketing. Und dann hast du sozusagen die Schule verlassen mit Abitur oder noch nicht mal, ne?
Nee, 10. Klasse. Also in der 9. Klasse haben wir eine Praktikumswoche gehabt ein paar Wochen. Die habe ich bei einer Firma gemacht, die zu Siemens Nixdorf gehört hat, in Koblenz. Und das war eine Offenbarung für mich. Also überhaupt zu sehen, wie, also da waren Leute, die dafür bezahlt worden sind, mit Computern den gleichen Kram zu machen, den ich dann zu Hause gemacht habe.
Umsonst, weil es so geil fand.
Irre, genau. Das wollte ich den ganzen Tag selber machen. Das heißt, von dem Punkt an war mir klar, dass ich versuche, mich zu bewerben, und habe denen die Azubi-Stelle bekommen und nach der 10. Klasse direkt angefangen da. Ja.
Und dann, ich meine, das ist ja alles ein Märchen, was jetzt gleich kommt, aber lass uns noch einmal kurz weitermachen. Und dann heißt, du hast dann irgendwie da auch, glaube ich, jemanden gefunden, hast du mal in einem Podcast erzählt, der dich sehr inspiriert hat, dennoch bei Siemens selber, dann dein Vorgesetzter sozusagen, wo du sagst, der hat dich irgendwie auf die richtige Bahn geschoben.
Ganz richtig. Ich habe dann eine Menge fantastische Leute, die da gearbeitet haben, aber Leute, Jürgen Saar, hat mich dann so ein bisschen took me under his wings, sagt man so schön, und hat gemerkt, dass ich ein bisschen, ich war halt ein bisschen spezialisiert wie so eine Ameise, gell? Ich habe meine ganze Kindheit programmiert und Computer auseinandergebaut und zusammengebaut, und alles, was nicht damit zu tun hatte, hat mir gefehlt zu der Zeit. Und sie hat mir gezeigt, dass das Leben auch ein bisschen vielfältiger ist. Und aber wenn man halt eine Spezialisierung hat, dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit, die anderen Sachen zu lernen, die man lernen muss. Und die nächsten paar Jahre waren dann unheimlich wichtig für mich. Ja, und dann ging es so weiter. Es ist witzig, halt zurückzugucken und diese ganzen verschiedenen Punkte so zu verbinden. Das hört sich dann alles so an, als ob man von einer zur nächsten Sache automatisch gegangen ist. Aber natürlich zu der Zeit war es alles viel, viel schwieriger. Das waren ja das Ende der 90er, wo also da gerade jeder gemerkt hat, dass das Internet natürlich relativ wichtig werden würde, aber dann man natürlich die Leute, die sich das vorhin von innen angeguckt haben, auch gesagt haben, dass die Firmen, die da zum Teil gebaut werden, überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist dann alles natürlich komplett geplatzt in 2001 und 2000. Und das war eine turbulente Zeit. Das war wirklich so ein Rollercoaster.
Was war für dich schon die Zeit, wo du dann sozusagen nach USA oder nach Kanada gegangen bist? Der Liebe wegen, wie man so schön sagt. Du hast irgendwie beim Snowboarden eine Kanadierin kennengelernt und bist dann direkt da geblieben, so ungefähr.
Genau. Und also das war auch so wieder so eine Story, die halt irgendwie im Rückblick natürlich aussieht, als ob das irgendwie alles gut geplant war. Ich habe Fiona kennengelernt. Wir haben ein Jahr in Deutschland gewohnt, zwischen ihren Studien, und als sie dann zurück nach Kanada ist, habe ich gesagt, das hört sich interessant an, das mache ich auch. Und dann ging es so weiter mit Snowdell und dann später Shopify und dann bin ich hier geblieben.
Und das, also es gibt ja auch noch dann ganze Arten von so Fun Facts. Du hast dann bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren ja quasi, wenn man das so liest, bei deinen Schwiegereltern, also bei den Eltern deiner damals Freundin, ja dann auch noch zu Hause mitgewohnt quasi.
Ja, bis ich glaube, wir sind vor 5 Jahren, also das heißt die ersten 12 Jahre, die ich in Kanada gelebt habe. Nun, das sind auch unglaublich tolle Schwiegereltern.
Ja, aber trotzdem, glaube, das ist ja eine verrückte Geschichte, wenn man so hört. So, man ist irgendwie jetzt in dieser Sphäre unterwegs und wohnt bei seinen Schwiegereltern. Das ist ja wirklich fast too good to be true.
Ja, ja, ich habe also Shopify für die ersten 5, 6 Jahre aus dem Kinderzimmer von meiner Frau. Also wir haben dann, da war unser Bett und dann war ein Schreibtisch und da hatte ich meinen Laptop und damit ging's. Digital by default. Jetzt ist es auf einmal wichtig.
Aber du bist nach Kanada gegangen und zwischen Shopify war dann ja noch wirklich diese Snow Devil Episode, wo du sozusagen versucht hast, Snowboards zu verkaufen in einem selbstgebauten Webshop und über diesen Webshop ja dann auch gelernt hast, was es braucht, Webshops zu bauen sozusagen.
Richtig, genau. Und das war das super Interessante, also für mich. Das war dieses, wie ich ja gesagt habe, in 2001 ist die Dotcom-Bubble geplatzt. Und das Witzige war, dass ja so viele von diesen Firmen, also das ist natürlich jetzt 20 Jahre her, aber das ist so viele von diesen Firmen damals waren E-Commerce-Firmen. Richtig, das war Webvan und Pets.com. Mhm. Und ich hatte halt gedacht, also das war jetzt 2003, 2004, als ich angefangen habe mit an Snow Devil rumzuarbeiten. Und ich hatte halt gedacht, dass damals hätten wir halt schon alle Probleme gelöst in der E-Commerce-Sparte. Das war ja das war ein Riesenteil des Internets. Als ich diesen Store gebaut habe, ist mir halt wirklich aufgefallen, dass es gab Software, es gab sogar Open-Source-Projekte, die man benutzen konnte, die ich auch benutzt habe, um das zu probieren. Aber die Qualität war halt wirklich enorm niedrig, vor allem für Unternehmer, für Neuunternehmer. Weil ich hatte kein existierendes Business, was ich irgendwie in ein SAP-System integrieren musste. Das war nicht mein Problem. Mein Problem war, ich musste ein neues Business aufbauen. Mhm. Das ist eine völlig andere Kategorie von Problemen, die es gibt. Mhm. Und ich habe die Software dann selber gemacht, weil Programmieren ist halt so eins von diesen Tools, die halt in meiner Toolbox mit mir zusammen rumgezogen sind. Und das habe ich dann benutzt und habe dann mein eigenes System gebaut. Und das hat auch gut Spaß gemacht und so weiter. Aber das Interessante war wirklich dass wirklich keine Software für neue Unternehmer gebaut hat. Und das fand ich enorm interessant. Und während ich halt das Snow Devil aufgebaut habe, ist mir halt mehr und mehr klar geworden, dass es wirklich, dass ich jetzt zu diesem Moment mehr weiß über wie es funktioniert, ein neues Business im Internet direkt aufzubauen, als die meisten anderen Leute. Und natürlich ist das Unternehmertum, da geht es ein bisschen drum, was für so unfaire Vorteile hat man, normalerweise in Form von Informationen oder Skills. Und da ist mir aufgefallen, dass Programmieren und die Empathie mit Neuunternehmern zu haben, das ist das was ich kombinieren kann, und dann habe ich Shopify gebaut.
Man muss ja sagen, dass Snow Devil trotzdem nicht schlecht gelaufen ist, ne? Das war ja ein Projekt, das so dann, oder eine Firma, die dann auch, ich glaube, 2 Jahre oder sowas war zumindest so meine Wahrnehmung, ungefähr mehrere Saisons, mit Snowboard denkt man ja so in Saisons, gelaufen ist, und jetzt steht immer so in der Presse, die sei dann irgendwie in die Insolvenz gegangen, ihr habt das ja runtergefahren, obwohl es erfolgreich war eigentlich, ne?
Ja, es ist noch die gleiche Firma. Shopify ist genau die Firma, die ich damals aufgesetzt habe für Snow Devil. Und nun gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel daran lag, dass ich an mir lag, dass ich ein guter Handelsunternehmer war, oder wie viel davon mein Glück zu tun gehabt hat. Also wie gesagt, 2004, 2005 kam das raus. Ihr redet hier viel über Marketing. Also das muss man eigentlich für einen Moment mal drüber reden. Also das Internet war halt so anders. Weißt du, wir haben also von der ganzen Webtechnologie war gerade die Zeit, wo man Stylesheets benutzen konnte.
Okay.
Weißt du, so davor die meisten Systeme, E-Commerce-Systeme haben Frames benutzt. Das gibt's gar nicht mehr. Das ist deprecated in Browsers. Und das wichtiger fürs Marketing war, dass Google AdWords es gegeben hat. Das ist gerade rausgekommen. Das war komplett unter unterm Radar damals. Google war, ich glaube, die sind dann gerade in die Börse gegangen, aber die meisten Firmen haben noch kein Budget gehabt für Online-Marketing. Die haben zweimal Banners gekauft und haben dann sich entschieden, dass Internet-Marketing nicht funktioniert, und dann haben sie aufgehört. Und zu der Zeit habe ich meinen kleinen Snowboard-Laden gehabt. Wir haben Snowboards verkauft für ab und zu 40-50% Gewinn. Mhm. Und ich habe ein paar Konkurrenten gehabt, die auf den Term Snowboards konkurriert haben. Da hat dann jeder Klick hat irgendwie $16 gekostet, das war mir viel zu teuer. Da habe ich ein Spreadsheet hochgeladen mit den Namen von jedem Skigebiet in Nordamerika. Und da war ich dann bei allen außer Whistler, war ich, glaube ich, der Einzige, der auf diese Keywords gebietet hat. Das heißt, ich hab ab und zu $600 Snowboards mit 50% Margin für 20 Cent pro Klick.
Du bist also schon sozusagen SEO oder Search Engine Optimizer. Ja. Nicht Optimizer, sondern jetzt in dem Weise Arbitrageur quasi schon fast ein bisschen
gewesen. Genau. Und die SEO war auch wahnsinnig, weil ich habe während dem Snow Devil aufbauen, habe ich einen Blog angefangen. Das war die Blogging-Zeit des Internets. Das Blog habe ich auch selbst gebaut. Das hieß Typo. Das war eigentlich für eine relativ kurze Zeit eins der beliebtesten, bekanntesten Weblog-Systeme. Mhm. Und da habe ich halt einfach darüber geschrieben, meine Erfahrung, dieses Snow Devil aufzubauen. Aber im Default-Theme von Snow Devil, von diesem Blog-System, das hieß Typo, gab es auch einen Link direkt zu meiner Webseite, die ich dann 301 Permanent Redirect nach Shopify.com geschickt habe später. Das heißt, damals war ein Riesenthema aber PageRank. Das war die Autorität der Domain. Das ist nicht mehr ein Riesenteil der SEO-Welt. Aber damals, Apple war 9 und Shopify.com war 8. Also direkt am Launch. Weißt du, das war noch so einfach damals, SEO-Ringe zu benutzen und sowas. Das war eine ganz einfache Zeit. Und
aber trotzdem hast du dich dafür entschieden, dann wegzugehen vom B2C-Geschäft. Also du hättest jetzt ja auch, nicht, ganz viele Menschen hier, die ich kenne, die haben dann irgendwie eine große Search-Marketing-Agentur aufgemacht oder haben dann irgendwie einen großen Shop für Sportartikel, nicht nur Snowboards, sondern hättet auch andere Sachen mit reingenommen. Surfboards oder sowas hätte man, das war ja damals auch alles sehr profitabel und du warst ja generell vorne und früh da, aber du hast dich dann sozusagen wirklich für das Tech-Produkt entschieden, wolltest halt anderen Leuten mit Tech helfen.
Genau, wenn man sowas macht oder vor allem durch eine Erfahrung geht, dann lernt man halt eine Menge über sich selber, und eine von den Sachen, die mir wirklich wichtig war, ist dieser Moment, wo ich das erste Snowboard verkauft habe, war wirklich so ein monumentales Event in meinem Leben. Da kann ich mich an alles erinnern. Ich weiß genau, in welchem Coffeeshop ich war und wo ich meinen Laptop aufgemacht habe, was ich dann an dem Tag getragen habe und solche Sachen. Das ist so ein, man bekommt einen Unternehmer in dem Moment, wo man wirklich was verkauft, nicht wenn man was baut. Und diese Erfahrung, irgendwas mir halt so in einem Moment von Klarheit klar geworden, dass das nur einmal passieren kann im Leben. das ist nicht was, was man wiederkriegt. Aber was ich machen könnte, ist anderen Leuten zu helfen, so eine Erfahrung zu haben. Und deswegen, und dann habe ich auch langsam ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich vielleicht Snow Devil Software lizenzieren könnte. Und dann habe ich die Sachen halt zusammengetan und habe gesagt, okay, einfach Leuten zu helfen mit einer Software as a Service Company, den Software as a Service gab es noch nicht als Begriff, aber das hat sich so ein bisschen, also es war halt irgendwie so das offensichtliche Betriebssystem des Internets. Mache ich das so, dass ich anderen Leute, die nicht so technisch sind, können sich selber helfen, so eine Software wie Snow Devil, und das dann selber benutzen, und dann kann ich anderen Leuten helfen, so ein Lebens-Event zu erleben. Und jetzt sind es 15 Jahre später, und das passiert jetzt alle 50 Sekunden auf Shopify, dass jemand seinen ersten Verkauf hat. Und das ist natürlich unglaublich.
Man muss auch mal sagen, damals warst du ja quasi noch mit einem Partner unterwegs, ne? Also ihr habt das zu zweit also gemacht. Einer hat den Einkaufsseite gemacht, und du hast dann sozusagen die Tech und Produktseite gemacht. Das war ja auch die Anfangsjahre sozusagen, waren ja so, ne?
Richtig, genau. Genau. Ich hatte einen Co-Founder, Scott, der hat der hat natürlich mit den Händlern geredet und die ganzen Inventar gemacht und sowas, und normalerweise sind Ab und zu sind wir beide, aber meistens ist eher mit den Snowboards zur Post gegangen und die zu verschicken und so weiter, ja.
Und dann beschreiben, wie es dann so weitergeht. Hast du, irgendwann ist dann der Kollege rausgegangen und dann hast du einen alten Freund nachgeholt aus deutschen Zeiten sozusagen, der dann dafür so mehr oder weniger mit reingekommen ist in die Shopify-Firma?
Ja, es ist genau. Also Scott war halt hauptsächlich der so Co-Founder für das Snowboard-Geschäft und dann, als das halt dann in eine wirklich Pure-Play-Technologiefirma umgewandelt wurde, dann hat das lag ihm nicht mehr so nah. Und um ein bisschen vorher davon habe ich auch dann Daniel dazu gebracht. Ich habe ihn dafür überredet, am Anfang vom Sommer vielleicht den Sommer in Kanada zu verbringen, dass wir da zusammen an Shopify arbeiten könnten. Und dann ist er aber auch glücklicherweise da geblieben und es war doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich das so gedacht hatte. Und,
okay.
aber es ist witzig. Ich habe wirklich, also ich mit meine Freundin, die jetzt mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe, die sind natürlich unheimlich glücklich darüber, dass ich sie dazu gebracht habe, zu Shopify zu kommen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Aber die sagen mir ab und zu, dass ich wirklich nicht unbedingt so ehrlich war mit wie viel Arbeit das würde und was wir da machen wollten und sowas, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe wirklich gedacht damals, als ich mit Daniel am Telefon geredet habe, dass wir das irgendwie im Sommer fertig bauen können. Das ist natürlich jetzt was sind 2000 Ingenieure bei Shopify, die Tag und Nacht dran arbeiten.
Das hat jetzt irgendwie das 15
Jahre später.
Ja, genau. Ja.
Und, ja, also wirklich ist. Aber man unterschätzt es. Aber es ist natürlich auch jetzt viel, viel größer und macht viel mehr Sachen. Also daran liegt es auch.
Vielleicht noch eine Anekdote aus den Anfangsjahren, die ich mir auch gemerkt habe, ist die mit dem Visum. Du hättest auch eine Weile lang gar nichts anderes machen dürfen in Kanada, außer selber was zu gründen quasi, ne?
Ja, das ist auch, das ist so eine Geschichte, das stimmt auch völlig und das ist auch wirklich, also ist einfach nur witzig, weißt du, weil das ist halt, da merkt man so ein bisschen, wie die Regeln halt wirklich nicht perfekt auf die neue Welt umgewandelt sind, weißt du, das ist alles, geht's halt darum, um so Arbeitserlaubnisse und sowas, das macht ja alles auch unheimlich viel Sinn, aber das ist halt eine komische Situation, wenn du dann im Land bist und sagst, okay, also ich bin damals für, wie gesagt, meine Frau hier eingewandert, nicht, ich hatte keine Arbeitserlaubnis, ich habe mein permanentes Visum bekommen als Einbürgerung. Und da darf man sich aufhalten, aber nicht arbeiten. Aber man kann zu der Zeit eine Firma machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann wenn das ist, was ich machen kann, dann mache ich das. Das ist jetzt.
War ja eine sinnvolle Entscheidung, auch für der Kanada. Ich meine, mittlerweile hast du die wertvollste Firma in Kanada. Insofern war es okay für euch beide. Sag mal, einer der nächsten, ich versuche so ein bisschen die Anekdoten, die man über dich so hören und lesen kann, zusammenzutragen, das einmal so ein bisschen zu Chronologie zu bringen. Der nächste Wendepunkt, dann, wenn man so ein bisschen nachzeichnet, war dann nach den Jahren, wo ihr dieses Store-System oder Shop-System gebaut habt, da gab es wohl einen Touchpoint nach einem Super Bowl-Finale, wo dann irgendwie die Indianapolis Colts gewonnen haben, was dir ziemlich egal ist offensichtlich, weil du bist kein Football-Fan, aber du hast dann gemerkt, auf einmal krass geht's im Shop ziemlich ab.
Ja, genau. Das war eine wunderbare Geschichte. Das war so ganz am Anfang in der Shopify-Zeit und das Team hat gewonnen und das Local Newspaper hat dann irgendwie ein T-Shirt verkauft mit der Frontpage, dass sie der Super Bowl Gewinner sind und das haben die aufgesetzt am Abend davor und das haben die am nächsten Tag verkauft und die haben dann 10.000, 50.000, was auch immer Dollar pro von T-Shirts verkauft am nächsten Tag und bei mir sind dann alle Alarme losgegangen, dass ich dann irgendwie die ganzen Server waren fast auf Feuer am Abrennen und hat alles noch gut funktioniert, aber dann war mir klar, dass meine Projektionen, die für Hardware kaufen, musste ich wirklich umstellen, weil das war wirklich schwierig vorherzusagen, was da in der Welt passiert und wofür Leute benutzen Sachen werden. Und das war eine gute Geschichte und das hat uns wirklich einen Auftrieb gegeben, weil das war halt wirklich, das war halt anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns vorgestellt, dass es mehr so Snow Devils werden. Weißt du, es wären mehr Leute, die halt neue Produkte in neuen Firmen am Internet direkt anbieten. Aber dass jetzt irgendwie ein existierendes Newspaper irgendwie von einem Tag zum nächsten Tag auf einmal eine existierende Audienz für ein existierendes Event zusammenbringen will, das ist halt eine neue Idee gewesen. Und das und so langsam hat sich so, weißt du, das, wenn man so eine Firma anfängt, dann ist es ein bisschen, als ob man so einem dunklen Raum ist und man wirklich nicht genau weiß, wie groß ist der Raum, was ist denn überhaupt, wie viele Sachen drin. Das ist alles ein bisschen fühlt sich ein bisschen unheimlich an und man hat so eine kleine Taschenlampe, mit der man ein bisschen rumgucken kann und man muss sich wirklich konzentrieren, auf was man sich anguckt und woran man arbeitet und was man jetzt wirklich versucht zu verstehen. Und auf einmal ist da ein ganz anderer Teil, der sich dann auf einmal auftut, auf den man sich konzentrieren muss. Und dann so über die Jahre versteht man langsam den Raum, in dem man sich befindet. Aber so am Anfang ist das einem das völlig unklar. Und das sind halt diese Touchstones über die Jahre, die sich dann so ergeben haben.
Aber es ist schon ein echter Wendepunkt. Also du hast dann gemerkt, ne, da gibt's irgendwie Super Bowl, super viel Aufmerksamkeit, die Reichweite der Zeitung hast du ja gerade gesagt. Und dann ist es halt nicht ein Unternehmer, der anfängt mit 3 Snowboards oder so, 5 und dann so langsam linear hochwächst, sondern auf einmal zack, kommt sofort eine große Firma rein und macht sofort Druck und ihr habt sofort auch eine ganz andere Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Genau. Und natürlich hat das einen riesen, das war ein riesen Opportunity, aber auch ein riesen Problem. Das hieß, dass ich Computer vorbezahlen musste, die ich nur vielleicht brauchen müsste. Und zu der Zeit haben wir ganz Shopify war in einem Datenzentrum in Toronto, das eine 5 Stunden Autofahrt weit weg von uns war. Und wir haben unsere Servers auf eBay gekauft von irgendwelchen Firmen, die bankrott gegangen sind. Okay. und auf einmal mussten wir das wirklich umstellen. Also nee, wir haben das einfach nur mehrere gekauft und ab und zu sind wir, also wirklich, das war eine Zeit, das ist sich hart vorzustellen. Wir haben ab und zu wirklich einen Wecker stellen müssten, in der Mitte der Nacht, weil dann irgendeine Auktion von irgendwelchen Servers, die wir unbedingt haben wollten, vor Ende gegangen ist und wir wollten nur in den letzten paar Sekunden unser Gebot geben, ansonsten hätte das dann ansonsten wäre das zu teuer und andere Leute würden das hochbieten. Und so haben wir dann unsere Maschinen gekriegt und dann haben wir das auf Kapazität hochgearbeitet und dann zum Schluss hat das dann alles zum Glück gereicht. Aber es war wirklich uns dann klar, dass wir uns nicht ganz vorstellen können, wie Leute Shopify benutzen würden. Das wurde dann immer klarer mit anderen Flash-Sales, die dann später passiert sind, vor allem in der Sneaker-Industrie. Und es ging halt alles so weiter, ein Schritt nach dem anderen.
Und während der ganzen Zeit wart ihr am Anfang finanziert auch von deinem Schwiegervater, also der war dann nicht nur sozusagen dein Vermieter und dein Schwiegervater, sondern auch dein erster Business Angel sozusagen. Und dann hast du irgendwann nachher, da gibt's auch so eine legendäre Geschichte, wo du dann mit dem Fahrrad durchs Silicon Valley gefahren bist, so, und hast versucht, da irgendwie so Geldgeber zu finden. Und erzähl mal so ein bisschen die Finanzierungsanfänge.
Ja, also wir haben ein bisschen Geld angenommen von unseren so Friends and Family, wie man das, Friends, Families and Fools nennt man das. Ja, und das finde ich ganz gut. Und das war das. Und dann haben wir natürlich das Geld von Snow Devil benutzt. Da mit den 2 Sachen konnten wir relativ weiter, aber zu dieser Zeit, wo dann wir wirklich schneller Server kaufen mussten und ich musste ein paar Leute einstellen, die mir geholfen haben, weil ich war damals halt Customer Support und Operations und Hauptprogrammierer und ich habe das Telefon beantwortet und halt alles zur gleichen Zeit, wenn man das halt so macht in einer kleinen Firma. Und ich musste also jemanden einstellen, der mir mit dem Customer Support hilft. Und solche Sachen. Und dafür brauche ich dann eventuell brauche ich ein bisschen Kapital. Und das hat mir dann Schwiegervater hat mir geholfen, mit der monatlich die Payroll zu bezahlen. Ich habe mich entschieden, dann wirklich Venture-Geld anzunehmen. Das war so um die Zeit, als ich dann CEO war von der Firma noch dazu. Hauptsächlich, weil ich gedacht habe, das ist eine relativ lange Geschichte. Ich habe gedacht, dass die Leute, die Venture Capitalists, nicht nur uns Geld geben konnten, aber auch helfen können, einen neuen CEO zu finden. Was dann nicht wirklich gut funktioniert hat. Also wir hätten Geld damit annehmen können, aber da gab es dann so Konditionen, wie dass wir die Firma bewegen müssten zu Silicon Valley. Und ich fand das einfach, ich konnte, das hat sich interessant angehört, aber ich fand das keine gute Idee. Ich habe Leute interviewt da für Jobs. Ich habe versucht, das rauszufinden, ob das eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Mhm. Und da selbst zu der Zeit, so 2008, ich habe mich davon überzeugt, dass das nicht die richtige Idee ist für die Firma, und dann habe ich das sein gelassen. Und dann hat die Finanzkrise hat angefangen 2008. Dann habe ich gedacht, dass die Firma eh rum ist, aber dann hat das wirklich sich anders ergeben. Es hat zu der Zeit haben mehrere Leute also ihre Jobs verloren leider, aber die haben dann versucht, ihre neuen Jobs selber aufzubauen auf Plattformen wie Shopify. Und das zu der Zeit ging es auf einmal Shopify dann besser und besser, und wir sind dann auch profitabel geworden. Und waren wir eine profitable Lifestyle-Company mit 10, 15 Leuten für ein paar Jahre. Und dann in 2010 habe ich mich dann umentschieden, als mir dann klar wurde, dass wirklich wir brauchten Kapital und wie wir das Kapital benutzen könnten, vor allem im Marketingbereich. Und dann haben wir dann Venture Capital angenommen und dann für 5 Jahre wirklich viel, 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 viel schnelleres Wachstum, das wir benutzen, weil wir halt in unser eigenes Wachstum investieren konnten zum ersten Mal. Vorher habe ich alles Geld für Payroll gebraucht. Und dann 5 Jahre später sind wir an die Börse gegangen in Toronto und in New York zur gleichen Zeit, was auch nicht unbedingt die beste Idee war, 2 IPOs zur gleichen Zeit zu machen, kann ich nicht empfehlen. Aber das hat relativ gut funktioniert, und dann jetzt und wieder 5 Jahre später, jetzt in 2020, sind wir dann in dieser Zeit von Corona, und die Firma ist enorm gewachsen, und ja, jetzt ist es jetzt zur Zeit vom Marktwert her Kanadas größte Firma. Das bin ich ganz sicher, was ich darüber denke. Aber
ja, sag mal, ich meine, es wird ja auch in Deutschland eine der größten Firmen, muss man auch sagen. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, also Market Cap oder eine Wert der Firma auf einer Börse ist jetzt über 100 Milliarden. Das wäre in Deutschland auch irgendwie so Top 5 oder sowas, glaube ich. Ne? Also das ist deutlich größer als BMW. Für die Hörer, die jetzt nicht so da drin sind, das ist so SAP-Liga. Da gibt es nur noch ganz wenig in Deutschland sogar. Also, und Kanada halt auch. Denkst du, bist du manchmal erschrocken oder guckst du dir das jeden Tag an?
Ja. Das ist das richtige Wort. Erschrocken ist richtig. Wie gesagt, ich denke halt nicht viel darüber, über die vor allem die bösen Werte. Right? Ich finde, also ich arbeite an meinem Produkt. Ich versuche was zu machen, was wichtig ist für die Kleinhändler. Weißt du, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt mit Shopify, dass wir vor allem während der Corona-Zeit, wir wollen jetzt, dass mehr Kleinhändler diese Corona-Zeit überleben und vielleicht sogar, dass es ihnen besser geht zu einem Punkt, als es vorher ging. Diese Digitalisierung von der Retail-Welt ist halt unheimlich wichtig. Wir sehen das jeden Tag in unseren Nummern. Wir haben ein paar Businesses, also die in den Top 10 größten Businesses in Shopify, und das sind ein paar davon, haben über 1 Milliarde Dollar Umsatz. Sind nur 3 davon nicht auf Shopify, die nicht auf Shopify angefangen haben. Das sind alles neue Businesses, die in den letzten 10 Jahren gemacht worden sind auf der Plattform. Und was wir halt da sehen, ist halt, wie unheimlich gut es funktioniert, so ein Multi-Channel-Business zu sein. Das ist also wirklich den Retail-Shop, den Online-Store und halt auf Facebook und Instagram und so weiter und so weiter. Das ist alles von einem gleichen System zu betreiben. Die Businesses, die das halt machen, das ist genau das, was Shopify heutzutage macht. Dafür benutzen Leute Shopify. Die wachsen halt schneller. Denen geht's besser. Und deswegen ist es halt, passt Shopify halt sehr gut in die Zukunft, diese digitalere Zukunft, in die wir jetzt alle sozusagen reingeschmissen worden sind.
Lass mich mal eine strategische Frage einstreuen da, weil es ist ja so gerne. Ein bisschen eine Frage, die wahrscheinlich auch viele haben, die du häufig hörst, ist, ihr wartet immer natürlich für viele gerade gegründete Firmen, kleinere Firmen sozusagen ausgerichtet. Wenn man noch nicht so viel Umsatz hatte, dann war Shopify irgendwie traditionell dafür ein guter Partner. Jetzt sagst du selber, habt ihr auch Firmen oder Partner, Kunden am Ende für euch aus eurer Sicht, die über 1 Milliarde Umsatz machen. Das ist ja was ganz anderes, ne? Irgendwie, wenn man einen Shop hat, der so viel Umsatz macht. Ist es für euch denn überhaupt möglich, sozusagen beide Zielgruppen, also die kleinen Shops, die gerade anfangen, und die Riesenshops, beides sauber zu servicen?
Ja. Yeah. Und das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt selbst Snow Devil selber gemacht habe damals. Weil ich habe damals halt wirklich rumgefragt und gesagt, okay, Leute haben mir erzählt, okay, wenn du dann anfängst, ein Business aufzumachen, dann machst du das am besten mit so Open Source Software und dann, wenn das gut funktioniert, dann verkaufst du auch auf eBay und dann später rufst du GSI Commerce oder irgendwie sowas an und die das dann outsourcest du dein ganzes Retail-System zu denen und dass man dann und diese Idee, dass man dreimal, viermal, fünfmal als Wachstumsfirma sein gesamtes System umbauen soll. Ist ungefähr, das hört sich für mich an, als ob man irgendwie zu einem Designer geht und sagt, ich will mein Haus ein bisschen umdekorieren, dann sagen die, dass du das Haus neu bauen musst.
Okay.
Und das ist, also die komplette Software wegzuschmeißen und eine andere zu benutzen, ist ein unglaubliches schwieriges Thema. Überhaupt, selbst mal vom SEO her, ist es fast unmöglich. Das heißt, eine Software zu machen, die halt wirklich skalierbar ist über die gesamte Lebenszeit von einem Business, war mir unheimlich wichtig. Und der einzige Grund, warum die Industrie das vorher anders gemacht hat, war meiner Ansicht nach, weil das einfacher ist, Software zu machen, wenn du genau weißt, wer dein Kunde ist. Weil wenn du nicht genau weißt, wer dein Kunde ist, dann ist es halt, dann musst du halt sehr, sehr flexible und sehr also simple Software machen, die halt die großen Probleme der Retail-Welt vereinfacht. Und das ist schwieriger. Aber genau das haben wir gemacht und deswegen, ich rede halt viel über die Unternehmer, weil das wirklich die Unternehmer sind, die wir Shopify gemacht haben. Aber wir wollen bei denen dabei bleiben für den Gesamtwachstum. Wir wollen nicht, dass sie irgendwann eine andere Software benutzen. Und wenn sie dann irgendwann eine andere Software benutzen wollen, ist das auch okay. Wir haben eine Menge Leute, die irgendwann hingehen und sowas wie Demandware benutzen, weil sie halt hören irgendwo bei einer Konferenz, dass das ist für ihre Größe jetzt ist, was sie benutzen sollen und die dann irgendwann oder die irgendwie auf Magento irgendwas Neues bauen. Aber in fast allen Fällen kommen die zurück. Okay. Weil die irgendwann halt merken halt, wie viele Probleme halt Shopify für sie löst, wie viel schneller und skalierbarer ist und solche Sachen. Das ist natürlich dann die Stories, die natürlich wir sehr froh drum sind. Und weil das halt uns passt in das Ziel, was wir hatten, als wir die Software angefangen haben.
Kurze Unterbrechung für unsere beliebte Serie Menschen, die wir eigentlich auf dem OMR-Festival getroffen hätten. Die Serie haben wir mal angefangen mit den Kollegen von Media Impact, also von Axel Springer, Stefan Mölling, Carsten Schwecke. Und ich wollte mal wieder reinhören, wie geht's denn da aktuell so? Moin Carsten, also Carsten Schwecke von Media Impact. Moin.
Hi Philipp, grüß dich.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du erzählt, dass ihr eigentlich recht gut durch die Krise kommt. Ist das immer noch so? Und vielleicht noch Anschlussfrage, welche Rolle spielt dabei euer kontroverses Flaggschiff, die Bild?
Absolut. Also ehrlicherweise, wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich glaube, dann ist alles so im klassischen Vermarkterumfeld gerade so zwischen minus 30 bis minus 50% gewesen, gerade was die letzten 2 bis 3 Monate anging. Da sind wir deutlich besser und gerade wegen Bild. Wegen Bild. Also Bild ist wirklich das Medium, die Brand, die weiterhin enorm zieht.
Aber sagen wir mal, diese ganzen Vorwürfe, die euch ja nun begegnen, aufgrund der publizistischen Linie, also dass ihr destabilisierend sogar auf die Demokratie wirken würdet, Hetze, Radikalisierung, diese Themen, das triffst du das im Werbemarkt auch an? Also kriegst du da Fragen? Wie gehst du damit um?
Also es gibt da sicherlich den einen oder anderen, der sich da gerade bemüßigt fühlt, sich zu äußern. Und Bild ist natürlich auch immer ein heiß geliebtes Thema in der Twitter-Blase. Aber wenn man mal zum eigentlichen Kern kommt, muss man einfach mal sagen, das ist wirklich kompletter Nonsens. Nämlich genau das Gegenteil ist ja richtig. Also was ist denn die Aufgabe von Journalismus? Also Journalismus hat doch genau die kritischen Fragen zu stellen und soll die Bevölkerung auch nicht einlullen. Ja, und jetzt ist halt Bild groß und Bild darf auch kritisiert werden. Und wenn Bild auch mal Fehler macht, dann müssen die auch sozusagen angesprochen werden. Aber in Summe muss man auch sagen, die ganzen großen Reporterleistungen jetzt gerade zum Thema Black Lives Matter oder wenn du dir anguckst, was du da in den letzten Tagen zum Thema Kindesmissbrauch gemacht hast. Also als Vater von 3 Kindern kann ich dir echt sagen, ein wichtiges Thema. Das wird dann alles schnell in den beliebten Twitter-Blasen weggelassen und springt halt ein bisschen auch zu kurz meines Erachtens.
Aber es gibt jetzt ja die ersten Firmen, die sagen, sie pausieren ihre Budgets bei Facebook, weil sie mit der Linie nicht einverstanden sind. Machst du dir da auch Sorgen?
Am Ende des Tages, es geht ja hier auch bei dir um Business und um Marketing. Die Detailtiefe und Werbeerinnerung bei Social Media hat ein definitives Aufmerksamkeitsdefizit. Das kommst du in allen Studien kommt das klar raus. Social Media kann halt nur an der Oberfläche kratzen. Guck dir unseren schnell swipenden Daumen an. Für alle klassischen Medien gilt, Je intensiver der Content konsumiert wird, desto höher ist auch die Werbeerinnerung. Übrigens nicht nur für Bild, das gilt für alle klassischen Medien. Mhm. Content ist der Werbewirkungsverstärker.
Okay, das ist ja mal ein Statement. In dem Sinne machen wir jetzt auch gleich direkt wieder noch mehr Content. Wer Carsten eine Mail schreiben möchte, seine E-Mail-Adresse ist carsten.schwecke, schwecke mit ck at axelspringer.com. Jetzt geht's weiter. Was mir aufgefallen ist oder was, glaube ich, auch hoffentlich aus deiner Sicht eine richtige Beobachtung ist, dass ihr sehr stark gewachsen seid, auch in den Jahren, tatsächlich dank Influencern und dank Instagram und Facebook, weil halt ganz viele Leute, die jetzt Reichweite hatten über diese Plattform, also sagen wir mal angefangen von Kardashians, die, glaube ich, wirklich auch mit eurem System arbeiten und dann ganz viele Produkte verkaufen wollen, weil sie jetzt auf einmal die Reichweite haben, sagen sie, okay, jetzt mache ich mein eigenes Make-up, meine eigene was immer. Und dann suchen sie halt einen Ort, wo sie das verkaufen können und dann haben das irgendwie jetzt über Jahre all die erfolgreichen Influencer immer Shopify genommen. War so, oder? Wir mussten den Podcast ja offensichtlich remote aufnehmen. Tobi sitzt in Kanada und genau an dieser Stelle hatten wir ganz kurz Tonprobleme. Nur wenige Sekunden, die haben wir rausgeschnitten, weil die kaum zu hören waren. Und eigentlich kommt die richtige Antwort auch erst jetzt und wir gehen direkt wieder rein.
Wir leben jetzt in einer Zeit von Disintermediation. Das ist kein deutsches Wort. Disintermediation. in dieser Disintermediation, was halt passiert, ist, dass die Leute direkt gehen. Die Kardashians brauchen keinen Nike, die haben ihr eigenes Nike aufgebaut. Die Kylie Jenner hat ihren eigenen Lippenstift Brand aufgebaut. Also dann, ich weiß jetzt nicht genau die Nummern, aber die hat 50% davon verkauft vor kurzer Zeit oder sogar alles. Das wurde innerhalb von ein paar Jahren aufgebaut und sie hat ihre eigene Reichweite und sie musste es mit niemandem teilen. Und solche Stories sehen wir halt jetzt mehr und mehr und mehr. Die Influencers, die Leute mit Reichweite, die benutzen halt jetzt, anstatt dass jetzt, ich bin aufgewachsen mit Michael Schumacher macht Werbung für, was war's, McDonald's?
Und die deutsche Vermögensberatung, glaube ich.
So genau solche Sachen. Ja. Was hatte der Michael mit der Vermögensberatung zu tun? Der hat seine Reichweite dafür benutzt, Geld zu machen, indem er eigentlich Schwachsinn gemacht hat. Also wusste ja jeder, dass er würde es nicht selber benutzen. Jetzt benutzen die Leute ihre Reichweite, um Produkte zu machen, die ihre Reichweite erweitern. Kylie, für Kylie war das Lippenstiftbranche war perfekt. Das hat genau zu ihrem Brand gepasst. Das hat genau zu ihrem Instagram-Feed gepasst. Und die Verbindung, die ihre Fans mit ihr hatte, ist durch diese Produkte erhöht worden. Und das ist eine viel, viel, viel bessere Organisation von diesen Sachen. Das sehen wir halt auf unserer Plattform jetzt jeden Tag.
Musstest du denn die überzeugen oder wie kam das, dass sozusagen all diese Menschen vor Jahren als das ganze Influencer-Business überhaupt anfing oder Instagram so relevant wurde, dass die alle Shopify genutzt haben. Es gab ja auch andere. Also ihr seid ja kein Monopolist. Hast du da was für getan? Habt ihr die irgendwie dahin gelenkt? Irgendwie Marketing gemacht, mit denen gesprochen? Oder kam das so durch Zufall?
Kylie hat sich für einen Basic-Account, für einen $29 pro Monat Basic-Account auf Shopify selber angemeldet. Okay. Und das hat nichts mit Influencers zu, also wir haben, das ist passiert auf Grunde von Produktqualität. Wir haben natürlich wieder Glück gehabt. Wir arbeiten halt jeden Tag dran an der Qualität von dem Produkt und dass das halt einfacher ist zu benutzen und dass es halt besser ist und dass es halt einen guten Ruf hat. Und dass, wenn man halt rumfragt, was man benutzen soll, dass dann hoffentlich die Leute aufgrund der Qualität von dem Produkt halt sagen, dass sie Shopify benutzen sollten. Als passiert ist, haben wir natürlich den roten Teppich ausgerollt und wir haben viele super interessante Meetings gehabt mit den Kardashians, um halt Strategie zu überreden und wie man das jetzt weiter aufbauen kann und wie man das international bringen kann und solche Sachen. Die haben denen geholfen mit den Informationen, die sie brauchten und das machen wir auch mit anderen. Wir haben dann ein Embassy-Programm dafür, für Leute mit solchem Hintergrund. Und das hat sich dann auch rumgesprochen und dann ging das so weiter natürlich, aber das hat selber organisch angefangen.
Das heißt, du bist eigentlich der größte Profiteur des Influencer-Marketings auf der Welt wahrscheinlich am Ende.
Das glaube ich nicht. Das ist interessant, aber
Also
muss ich über nachdenken.
Die Kardashians haben wahrscheinlich weniger Wert geschaffen damit, als jetzt, wenn das die größten Influencer der Welt sind, also oder mit die größten, dann dürften die deutlich weniger Wert damit created haben, als du mit Shopify in den letzten 5 Jahren oder so.
Ja, also wenn man so das mit das Papiergeld mit den Aktien sowas spielt, dann vielleicht, aber also wirklich in Hard Cash.
Ja, okay.
Unter keinen Umständen. Aber das ist natürlich auch der Unterschied zwischen, wenn du was verkaufst, dann verkaufst du das Objekt, wenn du mit Firmenbewertung ist, das ist diese Net Present Value Kalkulation, die natürlich völlig anders funktioniert.
Also, mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, ich habe gesehen, sogar der Tesla-Shop. Also wenn man sich ein Auto kauft, dann ist der auch bei euch abgewickelt sozusagen, ne?
Wenn man ein Auto kauft, nicht. Der Accessory Store ist für Tesla ist benutzt Shopify oder hat zumindest, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube schon, aber auf jeden Fall für SpaceX auch. Aber das Auto verkaufen, aber Audi benutzt Shopify, zumindest in Kanada für Autoreservierungen und so. Also die Benutzung von Shopify ist echt sehr, sehr, sehr vielfältig. Wie gesagt, das ist eine sehr flexible Plattform.
Sag mal, wie viele Shops ihr aktuell so Größenordnung online habt, also die mit euch so regelmäßig oder ja, handelt?
Über bisschen mehr als 1 Million Shops in der weltweit. In 175 Ländern, ja.
Und dann, welche Metriken guckst du dir am meisten an? Wir haben jetzt ja gerade über Börsenwert gesprochen, das nehmen wir jetzt mal raus, aber also die Shops, wie viele Shops online sind, und dann gibt's ja da nicht alle bezahlen da das Gleiche für, logischerweise. Ich habe gesehen, sozusagen eine Metrik, die ich spannend fand, ihr macht so einen Innenumsatz, sagt man in Deutschland, also den Umsatz, den ihr am Ende ja auch nicht behalten könnt, aber der sozusagen euer eigener Umsatz ist, der nicht über euch abgewickelt wird, sondern der sozusagen nachher sozusagen bei Shopify erstmal verbleibt vor euren ganzen direkten Kosten und so. Das ist so ungefähr 1 Milliarde jetzt, ne?
Verkaufsmäßig ist es ungefähr 1 Milliarde pro Woche, die unsere Kunden verkaufen. Der Firmenumsatz ist 1,5.
Okay.
War letztes Jahr 1,5 Milliarden. Aber die Werte, die ich mir angucke, sind die 3 Nummern. Also wie viel verkaufen unsere Kunden? Daran sehe ich, dass, wie gesagt, unser Produkt benutzt wird. Dafür, es geht darum, dass Leute Sachen verkaufen. wie viele aktiven Kunden verkaufen wöchentlich mindestens ein Produkt? Und dann wie häufig, also wie lange dauert es, also wie viele Sekunden gibt es zwischen, dass Leute ihren ersten Verkauf haben? Das sind die 3 Nummern, die ich mir angucke. Das sind gute Nummern. Wenn die alle in die richtige Richtung gehen, dann geht es unserer Firma gut und dann geht es unseren Kunden auch gut. Und das ist wichtig, dass das Verhältnis von Firma zu ihren eigenen Kunden, dass wir auf der gleichen Seite des Tisches sitzen.
Was man jetzt ja auch gesehen hat bei euch, ihr habt jetzt sozusagen ja jahrelang so B2B gemacht, haben wir gerade beschrieben, ne? Ihr habt sozusagen, macht ja noch heute, sprechen wir gerade drüber, die Software anzubieten, damit andere Leute was verkaufen können. Aber ihr wendet euch jetzt auch seit neuestem in den B2C-Bereich. Also jetzt sollen auch Leute eure App runterladen und dann wollt ihr auch euren Partnern helfen, direkt zu verkaufen über eure App, und ihr werdet damit quasi auch so ein bisschen eigentlich jetzt eine B2C-Firma hintenrum wieder. Kann man das so sagen?
Mal sehen. Wenn's funktioniert, dann ja. Das ist natürlich jetzt noch, ist noch ganz neu dabei. Wir würden gerne, wie gesagt, wir machen alles, was uns einfällt, um unseren Kunden zu helfen, mehr zu verkaufen. ob das jetzt heißt, dass wir denen helfen, auf Facebook zu verkaufen oder Instagram, oder ob das heißt, dass wir dem ein Kassensystem bieten, damit sie Shopify im Laden benutzen können, oder ob das heißt, dass wir versuchen können, eine App zu bauen, die viel runtergeladen wird, damit unsere Kunden dadurch zu ihren existierenden Kunden mehr verkaufen können oder wieder verkaufen können und solche Sachen. Das ist die Kategorie von Produkten, die wir machen. Und ja, genau, wir haben jetzt Shop vor kurzem gelauncht. Das ist immer ganz, das funktioniert relativ gut. Wir sind sehr fröhlich mit, was wir jetzt im ersten Monat da sehen. Das haben wir ein bisschen früher gelauncht, als wir es eigentlich wollten. Weil wir natürlich jetzt in dieser Corona-Krise sind und normalerweise hätten wir das wahrscheinlich eher Ende des Jahres gelauncht, aber wir haben das ein bisschen vorgezogen, weil wir halt damit helfen konnten, Leuten Verkäufen helfen können, und das ist jetzt unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, es ist vor allem viele von unseren Händlern
ansässigen Händlern mussten halt ihre Läden schließen. Das wird jetzt vor allem in Deutschland ist natürlich, wird das jetzt langsam wieder aufgemacht. Aber vor allem, also in vielen Ländern der Rest der Welt sind wir noch im kompletten Lockdown und denen zu helfen, mit den digitalen Sales zu helfen, ist halt unheimlich wichtig.
Das heißt, also um es nochmal zu sagen, es ist eine App, die man sich jetzt runterladen kann und dann findet man dort in der App, die ihr bereitstellt, quasi all die Produkte von euren, von den Firmen, die eure, die Shopify nutzen sozusagen. Ne?
Richtig, und vor allem halt die, von denen du schon gekauft hast. Das Beste ist, wenn du jetzt sagen wir mal, was wir wie Gmail benutzt, dann kannst du uns das freigeben, an Permission geben und dann zeigen wir die ganzen Sachen, die du gekauft hast. Das machen wir das Package Tracking für dich und sagen dir genau, wo deine Pakete sind. Und wenn du was wieder kaufen willst von einem von den Firmen, die du gefunden hast oder von denen du schon mal was gekauft hast, dann kannst du das ganz einfach dadurch machen und so weiter. Und das ist so ein Features, solche Features sind das in der Shop App. Und das ist einfach Shop, genau wie unser Ticker-Symbol.
Sag mal ein paar Worte. Ich meine, ihr spielt jetzt ja mit im Konzert sozusagen der ganz, ganz großen Digitalfirmen der Welt. Viele sagen ja auch so, okay, im E-Commerce-Bereich gibt es jetzt zwei relevante Plattformen, Amazon sowieso und jetzt ihr. Amazon ist ja nun ganz offensichtlich total auf den Kunden ausgerichtet. Sagt ja auch Jeff Bezos überall irgendwie, eins zählt, was der Kunde, also der Endkunde am Ende haben will. Ist es ein Problem für euch, dass euer Endkunde ja gar nicht der Endkunde ist, sondern dass euer Endkunde Händler ist und dass sozusagen ihr so eine Händlerperspektive habt und Amazon eigentlich den besseren Kunden, wenn man so will, targetet?
Kann sein. Es ist wichtig, dass jede Firma weiß, für wen sie Sachen Software baut. Und wenn man das verliert, dann kann eine Firma relativ einfach in den falschen Weg einschlagen. Ein bekanntes Beispiel bei uns hier in Kanada ist BlackBerry. Die bevor dem iPhone haben viele Leute in Deutschland nicht so, aber rund um die Welt haben BlackBerries benutzt, die Smartphones. Und aber irgendwann hat BlackBerry wirklich vergessen, wer ihre Kunden waren. Die haben so viel mit den Netzwerkbetreibern verhandelt, dass sie irgendwann halt genau das gemacht haben, was die Netzwerkbetreiber machen wollten und halt irgendwie verloren, ihre Verbindung zu ihren Endkunden verloren haben. Dann haben sie halt nicht das iPhone gebaut, sondern haben den BlackBerry gemacht. Das ist ein Problem, was viele Firmen durchgehen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir unsere Entscheidung getroffen haben und wir werden jetzt rausfinden, ob das die richtige Entscheidung zum Schluss ist oder nicht. Und es geht uns auch, wir haben kein Es ist uns nicht wichtig, die größte Firma der Welt zu machen. Ursprünglich wollte ich die weltbeste 22-Leute-Firma machen. Das war meine Originalidee. Was wir machen wollten, ist, wir wollen einfach nur ein richtig, 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 richtig gutes Produkt haben. Und wenn die Leute das wertvoll finden, dann ist die Firma wertvoll und das ist okay. Die Idee ist, dass wir denken, dass es Händler viel wichtiger sind, selbst den Kunden viel wichtiger sind, als dass jetzt das Internet, die Originalideen vom Internet so hergebracht haben. Die Händler sind die Produkte erfinden. Die Händler sind die Produkte in verschiedenen Arten und Weise zusammentun. Ich habe eine Verbindung mit vielen, vielen Produkten und vielen Händlern, vielen Marken, aber direkt. Und das für mich als Kunde ist das eigentlich das Richtige, dass die Händler sich so darstellen können, wie sie wollen. Und wenn viele Händler ein neues Produkt rausbringen, was ich überhaupt nicht denke, dass das eigentlich zu der Marke passt, auf einmal dadurch, dass ich den Händler kenne und dass ich denen halt vertraue, kaufe ich auch das Produkt von denen. Und dadurch, das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben. Amazon agiert halt wirklich nur auf dem Produkt. Das heißt, es ist egal, wer der Händler hinter dem Produkt ist oder der Macher des Produkts. Die zeigen dir halt, was auch immer normalerweise der niedrigste Preis ist von der Kategorie, was normalerweise dann von ihnen selber gemacht wird. Mhm. Das ist ein anderer Ansatz zum gleichen Thema. Und ich schätze mal, dass es im Endeffekt für die Produkte, die man wirklich braucht, ist wahrscheinlich Amazons Ansatz besser. Also ich schätze mal, dass nie einer von unseren Kunden Amazon in der Kategorie Toilettenpapier schlagen wird. Mhm. Aber die Sachen, die man richtig haben will, die sind oft viel mehr von einem Händler unterstützt. Das sind die Kleinhändler, der Mittelstand und so weiter.
Okay. Hast du ab und zu mal Austausch mit Jeff Bezos oder schon mal regelmäßigere E-Mails, Telefone oder sowas oder gar nicht?
Nicht regelmäßig, nee.
Aber ab und zu mal?
Ist schon passiert, ja.
Okay. Und man respektiert sich schon, also er respektiert euch auch schon offensichtlich, er muss er ja.
Kann sein. Nicht sicher. Er ist auf jeden Fall nicht besonders fröhlich über die Art und Weise, wie der Shopify und Amazon Unterschied in der Presse dargestellt wird. Und dem haben wir auch nicht unbedingt geholfen in den letzten Jahren. Ich respektiere, ich finde Amazon ist wahrscheinlich die beste Firma der Welt. Je nachdem, wie man, also kommt drauf an, wie man drauf nachguckt, aber so vom kapitalistischen Shareholder Wert her gibt es keine bessere Firma, keine besser geführte Firma als Amazon in meiner Überzeugung. Aber ich fände das sehr schade, wenn es nur Amazon auf dem Internet gäbe. Es ist uns sehr wichtig, dass wir den kleinen Händlern sozusagen die gleichen Vorteile verschaffen, die Amazon für sich selber gebaut hat. Und so sehen wir uns halt in der Welt.
Und sag mal ein bisschen was zu Facebook oder auch jetzt Instagram vor allen Dingen. Mit denen habt ihr euch jetzt ja sozusagen ohnehin eine Historie, die wir gerade ja schon besprochen haben, und ihr habt euch jetzt da auch noch neue Kooperationen ausgeladen. Es scheint, als wenn ihr dort jetzt euch tiefer austauscht und noch eine andere Beziehung zu denen pflegt.
Ja, weil Facebook und Shopify sehr über Jahre hinweg sehr viel zusammengearbeitet haben und also vor allem von unseren Kunden zusammen benutzt worden sind. Du startest einen Shopify-Store, also jetzt nehmen wir Kylie Jenner zum Beispiel. Kylie hat einen Shopify-Store aufgemacht, hat ihre Produkte drauf angesetzt und dann hat sie auf Instagram ihre Produkte beworben und über Instagram-Ads, dadurch wurde sie Kunde von Facebook, ihre Produkte halt gemarketet. Und wahrscheinlich mit anderen Facebook-Ads auch und so weiter. Und diese Zusammenarbeit von Shopify Store und einem Facebook-Advertising-Plattform hat halt enorm viel getan für diese Direct-Consumer-Welle, die wir halt sehen. Und jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren haben wir halt uns wirklich mal die Köpfe zusammengesteckt und sagen, anstatt dass Leute uns so individuell, also mach das bei Shopify und dann mach das bei Facebook. Wenn wir jetzt dieses spezielle Situation halt von einem Produktansatz her lösen wollen, wie sähe das aus? Und dann sind wir halt mit diesen Facebook-Shops aufgekommen, die man halt direkt von Shopify aus betreiben kann. Und das ist jetzt ein neues Produkt, was Marc und ich für eine Weile angekündigt haben. Und das rollt jetzt raus, das ist halt noch ein Early Access, aber ich schätze, es wird ein relativ wichtiger Faktor der Retailwelt.
Und das fängt dann an damit, dass du und Mark Zuckerberg einfach mal telefonieren und das überlegen, so können wir das mal machen, euch mal treffen, oder wie fängt sowas an?
Ja, also wir haben jetzt irgendwann, also es ist halt natürlich schwierig mit den Kalendern und so, aber irgendwann haben wir dann halt mal den Bagger rausgebracht und haben den Terminkalender rausgeschaufelt und haben uns dann für einen Tag halt besprochen und sagen, hier ist meine Welt, hier ist deine, wie sieht das aus?
Und warst du dann in Kalifornien oder war er bei dir oder wie läuft sowas?
In dem Fall war das in Kalifornien, wo wir das gemacht haben, aber es geht in beide Richtungen.
Und wenn ich dich jetzt so höre, und man kann dir ja bei Twitter extrem gut folgen, du bist ja bei Twitter zum Beispiel sehr aktiv, dann hat man das Gefühl, dieses ganze...
Zu aktiv.
Ja, dieses ganze kapitalistische und Cash-Denken, das ist eigentlich gar nicht deine Welt. Du machst das, weil du Spaß hast, du hast irgendwie so eine große Idee und du bist da doch so ein bisschen irgendwie reingerutscht, so sag ich jetzt mal. Das kann ja nicht ganz sein, weil dafür ist es zu krass, aber so ein bisschen kommt es einem so vor. Und wenn man jetzt gerade aus deutscher Sicht oder auch viel so Presse verfolgt, dann wird ja Mark Zuckerberg ganz anders gesehen. Er ist ja nun wirklich, wird ihm vorgeworfen, da die gesellschaftliche Gesamtgesundheit der Welt zu riskieren mit Facebook und so, mit den ganzen Fake-News-Geschichten. Sind das nicht zwei ganz andere Persönlichkeiten, du und er zum Beispiel?
Ja, yeah, I mean, alle Menschen sind anders. alle Menschen haben unterschiedliche Sachen, die Probleme, die sie bewältigen müssen. Also ich sag mal, Ja, also ich würde ich Sachen genauso machen wie Marc in dem Bereich? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, ich schätze auch mal, dass es ist halt eine große, es ist eine große und wichtige Diskussion, die wir haben. Ich schätze, also ich bin ein bisschen der Meinung, dass Social Media hätte es immer gegeben. Das ist eine von diesen Sachen, die ist nicht gebaut worden, das ist ein besseres Wort in Englisch, das discovered. Mhm. Das ist so dieser, das hätte es immer gegeben und das lag irgendwo rum und irgendeiner hat es gefunden. Mhm. Und es waren ja auch 10 andere Social Networks, bevor es seins gebaut hat. Mhm. Aber Facebook ist das Große geworden und die Vorteile sind relativ klar, aber inkorporiert in alle möglichen Leute, wie wir jetzt über die Welt denken. Also das jetzt auf einmal kann ich morgen neue Snowboard-Brand anfangen und kann direkt die Leute finden, die genau die Snowboards haben will. Ich habe jetzt irgendwie Snowboards mit irgendeiner Technologie aufgebaut und ich kann genau die Leute finden, die Early Accessers sind, die Technologie mögen und die Snowboarding mögen und die kann ich dann direkt finden und ich muss nicht irgendwie mich direkt nach Procter & Gamble verkaufen oder Unilever damit, weil die haben all die Television Advertising Spots. Mhm. Ich kann jetzt direkt meine Kunden finden. Das ist eine fantastische Welt, weil die Hälfte von allen Angestellten der Welt arbeiten für kleine Firmen, für kleine Unternehmen. Und das ist wichtig, dass es die gibt und dass es die überlebt. Und das ist eine Sache, die Social Media gemacht wird. Die andere Sache, die Social Media macht, ist ein riesen Spiegel der Welt vorzuzeigen. Mhm. Und wir sehen halt nicht, wir mögen halt nicht alles, was wir sehen. Und das ist ein riesen schwieriges Thema, was wir darüber machen. Wie agiert man? Was editorialisiert man? Und das ist jetzt Marks Job, das zu verbessern, weil die Situation, die wir im Moment haben, ist halt nicht das, was wir wollen. Und in einer anderen Zeit wäre das was die Politiker
klären müssten,
genau. Und jetzt läuft's halt, das in so einer Zeit leben wir nicht. Jetzt müssen das Leute wie Marc verbessern.
Aber du hältst ihn dafür für den richtigen. Also du sagst irgendwie, du hast ihn ja kennengelernt, der kriegt das hin, der ist offensichtlich ausreichend smart und auch motiviert, das zu lösen.
Ja. Es hätte viel, 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 viel schlimmer sein können.
Okay, gute Antwort. Ein Angebot oder ein Prinzip, das ich bislang noch gar nicht kannte, kommt von der Deutschen Kreditbank AG, der DKB. Vielleicht mal ganz vorne angefangen. Was machen Banken mit unserem Geld? Sie investieren es weiter, um selber Geld zu verdienen. Dann wird das Geld häufig investiert in Atom- oder Kohlekraft, in Rüstungsgüter oder sogar in wilde Börsenspekulationen. Das jedenfalls alles macht die DKB natürlich nicht, sondern sie richtet sich ganz explizit an nachhaltige Projekte und hat insgesamt über 50 Milliarden an Volumen in Projekten, die die Welt irgendwie besser machen, also bezahlbare und saubere Energie, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung oder Gerechtigkeit. Das sind über 80% dessen, was die Bank überhaupt an Einlagen hat. Sie nennen sich deswegen auch die Geldverbesserer und wollen sozusagen, dass ihr mitmacht und auch ein Konto bei der DKB eröffnet, weil dann das Geld automatisch sofort zur Besserung der Welt eingesetzt wird und kann also sozusagen ohne viel zu tun, nur mit einem DKB-Konto gewissermaßen die Welt besser machen. Das ist der Pitch der DKB. Einfach mal reinschauen unter geldverbesserer.dkb.de. Und sag mal, letzte vielleicht Gründer, mit dem du immer so ein bisschen interagierst oder auch der auch in Deutschland eine große Figur ist Elon Musk, weil der wird auch hier natürlich sehr stark wahrgenommen, weil er die Autoindustrie angreift und verschiedene andere Sachen macht. Und du hast auch immer wieder so deine Begegnung mit ihm. Jetzt haben wir gerade schon über Tesla gesprochen, dass ihr da für bestimmte Produkte den Job anbietet. Aber es gab vor kurzem so eine Online-Möglichkeit, Spenden, also Donations zu machen. Und da hast du dann am Ende genau ein Dollar, glaube ich, mehr gespendet als Elon Musk und so. Man hat das Gefühl, ihr habt auch so eine besondere Beziehung. Stimmt das?
Es kommt drauf auf die Definition an. Also sehr viel Respekt, zumindest von mir zu ihm. Mhm. Keine Ahnung, wie ihr über mich denkt, aber er ist einer der interessantesten Menschen in der Welt und was er macht, ist sehr, sehr wichtig. Ich wünschte, die Autoindustrie hätte Tesla ein bisschen besser einkategorisiert. Das war alles leider Es ist schade, dass es so gegangen ist. Ich weiß, dass jetzt ein paar ganz gute elektrische Autos gebaut haben, aber das habe ich leider mit meiner Distanz von Kanada, ist es ab und zu ein bisschen einfacher, über so eine Gesamtindustrie sich anzugucken. Ich fand das ein bisschen schade. Es ist, war wichtig, dass die Leute schneller merken würden, dass die Teslas eigentlich ein Computer auf Rädern sind und dass das eine Menge Veränderungen in der Industrie hervorrufen wird. Jetzt ist es spät.
Okay, aber noch nicht zu spät.
Nicht zu spät. Die Brands, das Vertrauen, das die Leute in die deutschen Automarken haben in den Rest der Welt, ist unglaublich. Für jemand, der aus Deutschland ausgewandert ist, das Gesamtvertrauen in deutsches Engineering, deutsches Design in der Rest der Welt ist massiv unterschätzt von Leuten, die in Deutschland wohnen und in Deutschland aufwachsen. Das Problem ist, das kann man in Deutschland einfach keinem so richtig erklären, weil das ist so ein bisschen, als ob man jetzt irgendwie Wasser einem Fisch erklären würde. Okay. Aber außerhalb von Deutschland ist es wirklich ist ein enormer Faktor und ist ganz wichtig. Ich schätze, es wird funktionieren, aber es braucht ein bisschen einen Generationswandel. Wir müssen die Gen X, die Autofirmen zu der Generation X geben und nicht den Babyboomers das überlassen. Und das fängt jetzt gerade an und das ist eine wichtige Umstellung. Wir brauchen ein bisschen mehr Digital Native da.
Hast du manchmal mit Elon Musk so direkt in Kontakt oder tauscht ihr euch aus oder so?
Sehr wenig.
Okay. Noch eine andere Sache, die ich bei dir interessant finde, ist, ich meine, du bist jetzt CEO von so einem riesigen Unternehmen und trotzdem hast du da die Zeit, ab und zu machst du so Gaming-Challenges oder postest auch bei Twitter darüber, dass du irgendwie Online-Spiele spielst und so, bist irgendwie, hab mal das Gefühl, du bist noch so ein großer Junge geblieben, der dann irgendwie so, da wirklich so zockt und das dann auch irgendwie alles teilt und so. Ist das bei dir einfach so, weil du Bock drauf hast oder hat das irgendwie eine Philosophie oder wie kommt das?
So bin ich einfach. Ich bin 16-Jähriger eigentlich, der sein Leben liebt.
Also ist ja, aber es ist einfach so, dass da hast du Spaß dran und dann gibt's auch niemanden, der sagt no, dann machst du es einfach, ne?
Ich schätze, das ist eine, wie gesagt, das Thema der Welt ist direkt to consumer eigentlich. Das ist nicht das richtige Wort, aber wir sind alle direkt verbunden. Und die Welt der letzten 100 Jahre war eine Produktion von PR-Firmen und von Institutionen und von unglaublich einflussreichen Riesenfirmen. Viel mehr als Leute das jetzt sagen. Also wenn du versucht hast, ein neues Produkt in die Welt zu tun, in den 80ern, wo ich als Kind in Deutschland englische He-Man-Folgen und was weiß ich, Mask und Transformers geguckt habe, in diese Advertising-Spots, die wir damals gesehen haben, da reinzukommen, die waren alle vorverkauft. Die haben drei Firmen gekauft. Das ist Spülmittel und also Procter & Gamble, Mattel und ein paar andere. Da gab es keine Möglichkeit, direkt neue Produkte zu sehen. Da gab es keine Möglichkeit, bessere Qualität Spielzeuge zu machen. Weil die sich verkauft haben, waren die man in diese 30 Sekunden bis 10 Sekunden Slots in die He-Man-Folgen reintun konnte. Und das ist genau das gleiche für den Rest der Welt. Jetzt haben wir Verbindungen und direkt zu Menschen. Und ich habe keine Lust, ein PR-Agency aufzumachen, die sagen soll, wie ich jetzt was für ein Mensch ich sein soll. Ich mag Videospiele, ich mag Kiteboarding, ich mag Skateboarding, ich mag Reisen, ich liebe meine Kinder, ich finde Technologie irre und spannend und toll und manchmal problematisch und dann sind das Probleme, die man lösen muss. Und ich finde den Prozess von Firmen bauen und Firmen zu designen, finde ich auch unheimlich interessant. Und das teile ich einfach. Wenn das Leute interessant finden, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann ist das auch okay.
Ich als Marketing-Typ muss natürlich nur eine Frage stellen, weil man immer, wenn man dich sieht, hast du so eine, in Deutschland würde man sagen, Schiebermütze auf, so eine Tweetmütze. Jedes Mal, gerade haben wir uns gesehen bei Google hier im Hangout und da hast du die auch wieder auf. Ist das irgendwie auch so ein bisschen Brandbuilding, Spielerei oder bist du so verliebt in diese Art von Mütze? Ich nehme an, du hast mehrere davon.
Ja, ich habe mehrere davon. Das ist mein Haarschnitt. So denke ich darüber nach. Ich habe irgendwann mal gesagt, meiner Frau Fiona habe ich gesagt, wir müssen irgendwie müssen irgendwie die Hüte zurückbringen. Hüte waren fantastisch, waren gute Produkte, es waren irgendwie das, da, weißt du, so als Mann hat man überhaupt keine Individualität. Man kann sich irgendwie eine andere Uhr kaufen, was natürlich schön sein kann, aber das hat auch alle möglichen Aussagen über einen. Mhm. Und ich brauche meine Apple Watch, so das ist jetzt irgendwie, mein Handgelenk ist weg und an so eine Kette zu tragen ist nicht mein Ding, aber einen Hut kann ich tragen.
Treatments entschieden.
Genau.
Und die ziehst du auch eisenhart durch, jeden Tag.
Wir fassen es jeden Tag, ja.
Also es gibt ja Videos mit dir, mit Barack Obama oder so, und du hast immer die Mütze auf, immer.
Ja. Yep.
Okay. Aber sag mal noch ein anderes Thema, was ich auch gerade erst in der Welt wichtig ist, ist das Thema Homeoffice. Und da hast du eine starke Meinung zu und hast gesagt irgendwie, du glaubst auch jetzt an dauerhaftes Homeoffice bei euch.
Ich schätze, dass das Covid 2030 nach 2020 vorgezogen hat. Und dass alle möglichen Veränderungen, die wir langsam in der Welt schon gesehen haben, also halt die, vor allem die Digitalisierung der Welt, halt einfach unheimlich viel schneller passieren wird jetzt als vorher. Mhm. Und eine der Sachen, die halt wirklich, die in der Welt halt immer passiert ist, ist, dass die Arbeit im Office passiert ist. Und keiner kann mehr in sein Office. Also wie gesagt, ich bin hier in Nordamerika. In Deutschland sind Sachen wirklich anders. Deutschland hat die Covid-Situation ist auch unglaublich gut behandelt. Ich hoffe, dass, wie gesagt, das ist so Wasser zu den Fischen. Also ich wette, es gibt unheimlich viel Kritik, aber von der Außenansicht, das ist wirklich kein Land, oder zumindest keine geografische Region, die mit Covid besser umgegangen ist. Dadurch öffnen sich viele Sachen langsam, aber natürlich die Situation, die sich öffnen, ist anders als die Situation, die wir verlassen haben. Und diese Idee, dass das Arbeiten im Office passiert für Firmen wie unsere, wie wir wirklich all unsere Arbeit auf digital an Computern machen, ich glaube nicht, dass es zurückkommt. Ich schätze, dass wir die Arbeit digital by Default machen werden. Was ich damit meine, ist, dass wir wirklich von überall zusammenarbeiten können und dass jetzt vor allem dass Leute zusammenarbeiten in einem Raum, ohne dass das jetzt irgendwie digital an andere übertragen wird oder dass das eigentlich ein Problem ist in der Teamarbeit. Ich glaube, das ist eine Situation, die nicht zurückkommt. Das heißt, wir werden halt unsere Offices sehr stark umbauen. Wir werden die Offices in sozusagen On-Ramps, was ist das deutsche Wort für On-Ramps? Das ist die Beschleunigungsspur
von einem
Autobahn.
Ja, genau. Hm. Yeah. Zubringer, ja.
Genau, das ist, dass das Office eigentlich ein Zubringer zu der digitalen Welt ist, genau wie das Homeoffice. Und so werden wir das als umbauen. Wir werden in 2020 unsere Offices überhaupt nicht wieder eröffnen, weil wir werden die umbauen. Mhm. Wir werden die weiter eröffnen, aber die werden halt einen anderen Floorplan haben und wir versuchen uns relativ schnell in diese Zukunft, die wir denken, dass sie auf alle oder viele von uns zukommt, halt umzustellen, weil ich schätze mal, dass dass es drei Wege gibt. Es gibt diese, man hat alle Leute im gleichen Raum, das ist das Beste. Man hat alle Leute, die digital in ihrem eigenen Kasten in Zoom oder sowas sind. Das ist auch gut. Und dann hat man das so dieses Hybrid-Mittelding, wo halt ein paar Leute in Räumen sind und ein paar Leute sind digital. Und ich meine, das ist das Schlechteste von allen. Und deswegen versuchen wir halt eine stärkere Meinung dazu zu haben.
Sagen wir nochmal ganz kurz, weil das die letzte Kooperation war, die ihr jetzt gemacht habt, die größer war. Ist das auch eine zentrale Sache, dass ihr jetzt dieses Jahr mit Walmart so groß zusammenarbeitet? Ist das was vielleicht das Jahr noch stärker prägt, als man das so von außen meint? Ich habe das so gedacht, wow, was für ein Move. Wurde ja auch sehr viel in der englischen Presse diskutiert. Ist das prägend oder ist das nur einer von vielen Moves?
Nee, ich glaube, das ist einer von den wichtigeren. Das ist, wie gesagt, das ist Walmart hat unglaublich starke Infrastruktur. Ein Walmart ist ich glaube, 30 Minuten Autofahrt von irgendwas wie 300, 400 Millionen Menschen. Da sich zusammenzutun für die ganzen Kleinhändler, von denen jetzt natürlich vor allem diese digital native Direct-to-Consumer-Business, die machen einfach die besten und die interessantesten Produkte. Und das zusammenzutun könnte sehr, sehr, sehr gut werden. Natürlich eine Menge, die noch gemacht werden muss, eine Menge, die weitergemacht werden muss. Aber das ist halt das Tolle, was wir mit Shopify machen können, ist diese Masse von Kleinhändlern zusammenzutun und halt fast wie so eine Gewerkschaft zu repräsentieren zu einer Firma wie Facebook oder wie Walmart. Weil wenn man viele, 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 viele kleine Sachen zusammentut, hat man eine sehr, sehr große Sache. Wenn man alle Shopify-Stores in Amerika zusammentut, ist es der zweitgrößte Retailer nach Amazon. Und dadurch können wir halt Sachen verhandeln und erwerken, die komplett anders sind, als was sie jetzt selber machen könnten. Und das ist ein Teil von Shopify, den ich unheimlich spannend finde. Und der halt hoffentlich sehr, sehr wertvoll wird, dazu zu führen, dass die kleinen Händler halt so erfolgreich werden können, wie sie nur können.
Bist du noch viel mit Deutschland in Kontakt überhaupt? Also guckst du viel auf Deutschland oder hast du noch viele Kontakte in Deutschland?
Ja, ich habe aufgehört, die nordamerikanische Presse zu lesen. Ich gucke jetzt nur noch, wenn irgendeiner mir einen Link sagt. Ansonsten lese ich den Spiegel und wow. Die FAZ und sowas, weil mir ist einfach, ich finde mittlerweile und den Guardian und Economist, das sind so die, ich gucke jetzt mittlerweile nach Europa für meine Nachrichten, weil wir haben noch richtigen Journalismus in Europa und das ist wichtig.
Okay. Und dazu Freunde oder Eltern und so wahrscheinlich noch in
Deutschland? Ja, meine Eltern sind im deutschsprachigen Raum, meine Mutter ist in Österreich jetzt, in Bregenz und meine Familie lebt noch in Koblenz und da komme ich auch normalerweise, in normalen Jahren komme ich dahin. Ich habe drei Kinder, drei Jungs und 10 und jünger und normalerweise mache ich einen Trip mit denen durch Deutschland einmal im Jahr und solche Sachen mache ich gerne.
Bist denn du mit der deutschen Politik, also fragen dich mal deutsche Gründer oder deutsche Politiker um Rat? Ich meine, du bist ja jetzt nochmal aus der deutschen Perspektive einer der erfolgreichsten, noch bestvernetzten Tech-Menschen überhaupt. Da müsste doch mal so eine, weiß nicht, ein Wirtschaftsminister, eine Kanzlerin vielleicht mal fragen, Mensch, so können wir mal reden, gibt's sowas?
Mehr über die Botschaft, aber bis jetzt noch nicht, aber gerne. Ich würde lieben gerne mehr Kontakt haben, obwohl jetzt nicht unbedingt mich darum nicht unbedingt mehr Zeit mit der Politik verbringen will. Ich habe jetzt dadurch dieses Covid-Tracing-App, die gibt es in Deutschland, wurde die von SAP, glaube ich, gemacht und der Telekom. In Kanada haben wir das hier, Shopify und BlackBerry, zusammen gemacht. Dadurch habe ich jetzt viel mehr mit den Politikern zumindest hier im englischsprachigen Raum gehabt und das reicht mir jetzt eigentlich für eine Weile.
Okay. Sanne, machst denn du selber, also machst du dir viele Gedanken darüber? Ich frage das jetzt mal, weil das natürlich so eine fantastische oder verrückte Situation ist, dass du ja auch diesen zumindest dieses Paper Wohlstand sozusagen hast. Ich meine, deine Schulfreunde oder deine Eltern, das ist ja unglaublich eigentlich. Das ist ja wirklich unglaublich, sagt man zu viel, aber das ist ja wirklich komplett, also unfassbar, was du da erarbeitet hast. Macht dir das Gedanken? Denkst du dir, wie könnte ich das einsetzen oder versuchst du das irgendwie noch zu hebeln oder sagst du, hey, das ist einfach nur Paper und ich gucke mich nur im Shopify?
Ja, ich gucke jetzt mittlerweile ein bisschen darüber hinaus. Ich habe eine Foundation gegründet mit meiner Frau, die sich speziell über Langzeit-Dekarbonisierung, das ist unser Thema.
Also Umweltschutz.
Umweltschutz, weil wir sind speziell ein bisschen mehr spezialisiert auf den, wie man wirklich Carbon-Molekül aus der Luft rauskriegt, wie man Carbon Decrement nennen wir das. Aber da habe ich mehr Announcements dazu in der Zukunft. Das fängt jetzt gerade an. Wir haben das als Stiftung, nicht Stiftung, das ist nicht das richtige Wort. Also als Foundation hat angefangen.
Stiftung, ja.
Okay, gut.
Okay.
Ja, also ein bisschen, es geht ein bisschen drüber hinaus. Bis jetzt die letzten 15 Jahre war wirklich Shopify, hat wirklich meine Gesamtzeit gebraucht und jetzt kann ich ein bisschen mich weiter über den Tellerrand hinaus gucken.
Okay. Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt und verfolge natürlich Shopify extrem gerne. Auch irgendwie natürlich so, ich glaube, das kann man ein bisschen stolz auch gucken aus Deutschland, dass es irgendwie so möglich ist. Es ist ja einfach wirklich eine verrückte Geschichte und wir hatten ja schon in den letzten Jahren viele im Podcast, die ziemlich verrückte Geschichten. Das ist, glaube ich, die krasseste All-Time. danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen vollen Kalender, da kommen noch andere Sachen drin vor.
Ja, also ich krieg die ganze Zeit Messages auf Slack für meine nächsten Meetings.
Ich spreche jetzt sofort
aber ab. So ist es.
Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank, Tobi, für die Zeit. Und ja, alles Gute mit Shopify. Und wenn du mal irgendwann wieder in Deutschland unterwegs bist, irgendwas brauchst, wir versuchen gerne alles möglich zu machen.
Okay, vielen Dank, Philipp. Super. Und das war na gut, machen wir wieder an irgendwann, okay?
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay? Okay. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unser Schwesterportal Finance Forward. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Digital-Business, Digital-Marketing, sondern auch ganz explizit mit Fintech und dem Finanzbusiness. Und da haben meine Redaktionskollegen in den letzten Tagen natürlich alle Winkel auf die Wirecard-Story eingenommen, haben einmal intern berichtet, wie Mitarbeiter von Wirecard die letzten Tage erlebt haben, wer vielleicht die Reste von Wirecard kauft. All sowas gibt's auf Finance Forward. Da gibt's jeden Tag einen Artikel und jede Woche einen Podcast. financefwd.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.